Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Heute mit Jana.
Hey, schön, dass ihr da seid und schön, dass du da bist, liebe Judith. Ich habe heute eine Gästin vom Podcast Let's Talk About Sucht. Liebe Judith, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
Ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ich danke dir vielmals.
Sehr gerne. Wir steigen gleich ein. Was liebst du an deiner Nüchternheit?
Ah, die Klarheit. Absolut die Klarheit. Also, die ist unbezahlbar.
Ja, das geht mir auch so. Was hat sich durch die Nüchternheit alles verbessert bei dir?
Ja, das ist leider sehr komplex, weil sich quasi alles, also es hat sich alles verbessert. Es hat sich einfach alles verbessert in meinem Leben, ja.
Möchtest du nochmal drauf eingehen, so auf ein paar Bereiche oder?
Ja, das ist ja, wie gesagt, sehr umfassend. Also ich finde das immer spannend, weil einerseits bin ich immer noch so die Person, die ich halt vor 20 Jahren war und mit der Sucht irgendwie und die bin ich heute immer noch, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise. Also es sind Facetten in mir herausgekommen, dass ich zum Beispiel sehr introvertiert bin. Das hat der Alkohol vorher irgendwie immer überdeckt, habe ich dafür Menschen zugänglicher gemacht. Ja, und inzwischen die Extroversion ist da irgendwie so ein bisschen geblieben. Ja, und ansonsten, ja.
Einfach alles.
Ja, einfach das, alles. Ja.
Das höre ich doch sehr gerne. Was hättest du niemals über das nüchterne Leben gedacht, als du noch Alkohol getrunken hast?
Das geht.
Ja. War es einfach für dich?
Tatsächlich, ja. Also, weil ich gehöre zu denjenigen, die so einen harten Ausstieg machen mussten. Bei mir war es ja mit Suizidalität und Klinik und Entwöhnung und das ganze Paket. Von daher, da wo ich war, weil da war ich halt echt am ganz, ganz unten angekommen so. Und von daher fiel es mir dann tatsächlich recht leicht, auch wenn ich so nach einem Jahr Abstinenz dann nochmal zurückgeguckt habe und dachte so, boah, es war schon echt eine harte Zeit. Also der Ausstieg war schon hart, aber es fiel mir nicht leicht, das durchzuziehen. Es fiel mir leicht, das durchzuziehen. So.
Ja. Aber das finde ich auch spannend, dass oft hört man das ja, also bei mir zum Beispiel, ich war ja noch nicht so tief drin und da verstehe ich dann, dass es leichter fällt so, aber das finde ich spannend, dass du sagst, obwohl du ein krasses Programm, sage ich mal, hattest von den Punkten, die man haben kann, bevor man aussteigt, dass es dir trotzdem leicht fiel, das finde ich halt echt cool so und auch, glaube ich, motivierend für viele Menschen, das zu hören.
Ja gut, also es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wo du halt herkommst. Also natürlich war das ein wahnsinnig hartes Programm, sich da vom Alkohol zu entwöhnen und sich dann mit den ganzen Mechanismen auch irgendwie des Alkohols auseinanderzusetzen, was ja auch für eine Bedeutung und Funktion in meinem Leben hatte. Aber du musst ja, also ich bin halt hart depressiv geworden durch den Konsum. Ich habe ja auch wahnsinnig lange getrunken und ich habe einen Selbstmordversuch hinter mir. So. Und das war halt, das war zu krass. Das war einfach zu krass und es hat mir eine wahnsinnige Angst eingejagt, nicht nur mir, sondern auch meinem Kind und meinen Freunden und allen. Und da habe ich halt gecheckt, also wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann bringt mich das um. Na? Und jetzt nicht nur durch den Konsum alleine, sondern weil ich ja meinen Lebenswillen verliere. Und da habe ich halt für mich, also das bin ich nicht. Also ich war einfach nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und das war so ein Scheidepunkt, an dem ich mich halt einfach fürs Leben entschieden habe, sage ich mal, fürs Leben und gegen den Alkohol. Und wenn man einmal diese Entscheidung trifft, glaube ich, also für mich war das dann halt völlig klar, dass ich das dann jetzt auch 100 zu 100, 150 bald durchziehe. Ja. So, weil einfach keine andere Option offen war.
Ja. Gut, stimmt. So, wenn du es so sagst, dann ergibt es natürlich auch doppelt Sinn sozusagen, wenn man, wenn es mal so schlimm war, das so, dass man dann sagt, so geht es nicht weiter. War ja bei mir auch so. Obwohl es, also klingt natürlich, oder es waren nicht so schlimme Sachen, wie dass ich dann in dem Moment wirklich so suizidale Gedanken hatte oder das umgesetzt habe, das ist natürlich nochmal so der richtige Hammer, wenn man das merkt, dass das der Alkohol mit einem macht. Aber klar, wenn man so weit mal kommt und das merkt, dass es dann leichter fällt, ist eigentlich auch schon wieder logisch, so ein bisschen.
Ja, es war halt wahnsinnig dramatisch eigentlich, ne? Und ich habe das dann noch nicht mal gemerkt, dass es der Alkohol ist, der das schuld ist, sag ich mal, ne? Sondern das war halt einfach, das war meine Lebensrealität, alles war furchtbar, es war richtig, richtig schlimm. Und du hängst in so einem Sumpf drin und denkst, du kommst nie mehr raus aus diesem Mist, ne? Ja. Dabei ist es eigentlich, in Anführungsstrichen, so leicht.
Kann es sein, ja, das stimmt. Ja. Welcher nüchterne Moment war denn dein Highlight bis jetzt?
Boah, du kannst Fragen stellen. Welcher nüchterne Moment war mein Highlight? Boah, das ist eigentlich immer noch, ich habe das immer noch morgens, ich habe das Schwimmen für mich entdeckt, seitdem ich nicht mehr trinke. Und wenn ich morgens um 8 Uhr ungefähr in der Bahn sitze, auf dem Weg zum Schwimmbad und die Leute zu mir in die Bahn steigen, ich frage mich immer noch, was die Leute machen. Also wie schön das ist, dass Leute nicht vom Feiern kommen, nicht verkatert irgendwo im Bett liegen. Und ich frage mich immer, was sie vorhaben. Das verliere ich auch nicht. Also jedes Mal ist das so, okay, krass, was die Leute alle in ihrer Freizeit machen, wenn die nicht saufen.
Im besten Fall tun sie das nicht, ja.
Ja, das ist ja für mich immer noch so eine ganz andere, keine andere Lebensrealität mehr, aber das ist immer so, ja, ich vergesse das halt nicht, ne, dass meine Wochenenden doch anders aussahen, meine Morgene so. Ja, dafür habe ich den Blick nicht verloren.
Cool.
Und daran kann ich mich auch immer noch erfreuen, dass ich mich frage, wohin fahren diese Menschen? Was machen die wohl? Was haben die vor?
Ja, Kopfkino ist schon sehr, sehr cool. Das,
ja, genau. Mhm.
Welche Ziele konntest du bis jetzt durch die Nüchternheit verwirklichen?
Ja, das ist schwierig. So gesehen, weil ich eigentlich nie Ziele hatte. Das letzte Ziel, was ich so für mich grundsätzlich mal in meinem Leben ausgesprochen hatte, war das Abitur. Danach habe ich mich so ein bisschen durchgeschlängelt, durchmeandert. Ich bin halt dabei. So, also ich habe in den letzten Jahren meiner Sucht noch ein berufsbegleitendes Studium angefangen. Das ziehe ich jetzt durch. Das habe ich hoffentlich nächstes Jahr im Sommer fertig. Ich habe beruflich echt super wieder Fuß fassen können und habe zum ersten Mal sowas in meinem Leben wie Ambitionen entwickelt. Ja, und mein Sohn ist jetzt volljährig. Das heißt, da kann ich jetzt auch sehen, dass ich da nicht so viel falsch gemacht habe. Es ist schön, da zu sehen, dass er da seinen Lebensweg vernünftig einschlägt. Und von daher so, ich weiß nicht, großartig Ziele, wie gesagt, habe ich nie gehabt. Mhm. Die bin ich gerade dabei, so zum ersten Mal zu entwickeln.
Mhm.
Ja.
Cool. Ja, du hast ja jetzt auch gerade schon deinen Sohn angesprochen. Wir wollten ja heute auch unter anderem darüber reden, über Mütter, die trinken, über ja, wie Kinder das mitbekommen, was das mit einem macht als Mutter dann. Als du noch Alkohol getrunken hast, oder fangen wir anders an, wie alt war dein Sohn, als du nüchtern wurdest?
Da war der 16.
16,
Ja.
Und als du noch Alkohol getrunken hast, hast du damals dann aktiv reflektiert, dass du deinem Sohn damit auch schadest, also nicht nur dir, sondern ihm als Angehörigen auch?
Also ich wusste schon, dass das, was ich da mache, nicht so in Ordnung ist. Ne? Mhm. Also ich konnte es ja auch nicht verstecken. Also mein Sohn, also für dich so zur zeitlichen Einordnung, die ersten Lebensjahre meines Sohnes waren, würde ich sagen, recht suchtarm.
Mhm.
Wobei ich halt nach seiner Geburt ein paar Ausraster hatte, weil er ja halt eine Frühgeburt, war auch alles dramatisch, wie das ja dann häufig so ist, leider. Ne? Und er hatte von seinem 6. bis zu seinem 16. Lebensjahr wirklich aktiv damit zu tun. Also da waren wir auch quasi alleine und ich habe ihn zum ersten Mal über Nacht alleine gelassen, da war er 10, weil ich ausgegangen bin und die Kontrolle verloren habe. Und das sind natürlich so Momente, da schämst du dich zu Tode, wenn du nach Hause kommst, aber du merkst halt, okay, irgendwie kommt er damit klar. Und selbst an sowas kann man sich dann auch gewöhnen. Das ist nicht schön, das zuzugeben, aber so war es halt.
War es wirklich dann schon von Anfang an so, dass du dich dann geschämt hast, wenn zum Beispiel irgendwie du die Kontrolle verloren hast oder ihn allein gelassen hast oder vielleicht in seiner Gegenwart Alkohol getrunken hattest? Oder kam das erst so mit der Zeit?
Nee, also da habe ich mich schon für geschämt, weil das ist ja das, eine gute Mutter macht sowas nicht. Ja, welche Mutter lässt ihr Kind nachts irgendwie alleine und kommt halt erst morgens wieder und ist halt strunzenhacke? Also das weicht ja sowas von der Norm ab. Also das wusste ich schon, dass das nicht in Ordnung ist.
Aber der Vater darf es machen, ne?
Ja gut, was der Vater gemacht hat, habe ich nicht mitbekommen.
Nee, aber ich meine so grundsätzlich vom Bild her, beim Vater ist es nicht so schlimm. Da ist ja immer noch die gute Mutter dann da. Aber die Mütter, bei denen ist es, also ne, vom gesellschaftlichen Bild her meine ich jetzt.
Ja, das stimmt, nur ich war halt auch alleine. Also,
ja, klar, ne, also, das ist noch was anderes.
Genau, das war halt, also dann ist er morgens aufgewacht und es war halt niemand da. Und das ist natürlich für ein Kind auch erstmal voll der Schreckmoment. Und das kannst du auch, also das konnte ich mir selber auch nicht irgendwie gut verkaufen. Weil da wusste ich halt schon, dass das für ihn einfach eine furchtbare Situation war. Und das hat er mir nachher auch gesagt, dass er halt gedacht hat, ich wäre tot.
Mhm. krass. Ja. Ja.
Natürlich hat sich das dann, diese Angst, nicht realisiert. Aber klar, er hat dann erstmal im ersten Moment geweint, wusste nicht, wo die Mama ist. Und wie gesagt, das kann ich mir, also kann sich dann keiner schönreden. Mhm. Und von daher habe ich schon auch gemerkt, dass das, was ich da tue, nicht in Ordnung ist. Und natürlich hatte ich es nicht darauf angelegt, dann ihn andauernd, also ihn allein zu lassen. Ja. Aber es ist dann schon auch nochmal vorgekommen. Jetzt nicht so regelmäßig, aber es ist vorgekommen. Ich konnte es mit dem Trinken ja dann auch einfach nicht mehr vor ihm verstecken. Also das habe ich eh mit der Heimlichkeit nicht wirklich gehabt, weil wenn du halt alleine bist mit dem Kind, wie willst du das verstecken? Also das funktioniert aber quasi nicht.
Kam der Gedanke in dir überhaupt mal auf, das zu verstecken? Weil ich glaube, es gibt ja schon auch Menschen, bei denen es am Anfang, die haben das dann gar nicht so im Kopf. Also ich merke das auch im Umfeld manchmal, dass ich finde es immer ganz schlimm, wenn beide Elternteile trinken, während sie das Kind haben. Also während sie ja die Obhut über das Kind haben. Wo ich mir denke, kann nicht einer von euch nüchtern bleiben? Weil was ist, wenn jetzt was passiert? Wenn ihr ins Krankenhaus fahren müsst oder überhaupt, wenn nur was passiert. Ihr werdet doch eures Lebens nicht mehr froh. Sowieso nicht. Aber noch viel weniger, wenn ihr dann getrunken habt und nicht adäquat reagieren könnt. Und das sage ich natürlich nie, aber es macht mich schon echt immer ein bisschen sauer. Weil ich mir denke, könnt ihr machen, was ihr wollt, aber dann wechselt euch halt ab. So. Und da habe ich immer so das Gefühl, dass bei manchen Menschen, wenn sie wahrscheinlich auch Alkohol generell noch nicht so reflektieren, da dieses Bewusstsein gar nicht da ist. Und das war jetzt so meine Frage bei dir, kam das wirklich von Anfang an oder war das dann erst so schleichend, dieser Gedanke, oder dieses Schämen auch?
Ja, also erstmal möchte ich kurz darauf eingehen, ich finde, du hast da vollkommen recht, gerade wenn beide Elternteile trinken. Ich denke, das ist so da wird sich schon dieses allgemeine Lebensrisiko, dass da irgendwas passiert, das wird sich nicht verwirklichen. Ich denke, deswegen machen die das halt auch, weil man geht halt davon aus, dass da nichts passiert.
Ja, aber sonst sind sie ja auch immer alle so hypervorsichtig, was ihre Kinder angeht. In allen anderen, was ja auch okay ist, ne? Da will ich auch gar nichts dagegen sagen. Aber das ist so eine Dissonanz irgendwie, die da herrscht. In anderer Hinsicht hypervorsichtig sein, und damit meine ich auch nicht mal Helikoptereltern, sondern ganz normale Eltern so. Und in anderer Hinsicht aber beide in einem Zustand sich begeben, wo sie nicht mehr adäquat reagieren können. Wenn dann doch mal was wäre.
Weiß ich nicht. Also in der Regel, zumindest was ich so in meinem Freundeskreis auch beobachte, sind die Frauen ja schon diejenigen, die einfach auch weniger trinken. Also die sind ja meistens...
Trinken.
Ja, das stimmt, sie trinken. Ne? Ja, also ich denke, da fehlt einfach ein bisschen das Problembewusstsein auch. Mhm. Ja. Also sonst, glaube ich, würde es auch anders aussehen. Und was die Scham an meinem Sohn angeht, also ich habe am Anfang schon versucht, immer zu trinken, wenn er dann im Bett war. Das war natürlich, als er noch jünger war, da hatte ich so ab 8 Uhr in der Regel, hatte ich die Zeit für mich und habe dann angefangen. Das hat sich dann mit zunehmendem Suchtverlauf dann so ein bisschen verselbstständigt. Und natürlich ist er dann auch irgendwann länger wach geblieben. Und dann war das mit dem Verstecken nicht mehr drin. Wir haben uns halt eher so separiert, sage ich mal. Ich hatte so meinen Rückzugsraum in der Küche und am Fenster. Ich habe damals noch geraucht, wie das, ne? So Wein und Kippe und alles so gehörten da zusammen. Und er war da meistens so eher für sich in seinem Zimmer. Und klar fangen dann mal Pfannengespräche statt oder natürlich habe ich ihn auch versorgt, ich habe was gekocht, aber so der Abend grundsätzlich war halt schon eher so ein bisschen separiert. Und ich habe da schon versucht, so meinen Suff da von ihm wegzuhalten. Mhm. Aber dadurch habe ich natürlich als Mutter irgendwie auch nicht wirklich stattgefunden. Das war halt alles so ein bisschen passiv. Und geschämt, so richtig geschämt habe ich mich tatsächlich, wenn dann irgendwie Freunde von ihm auch mal da waren. Mhm. Ja. Weil gerade als er älter wurde, ich habe ihm dann auch gesagt, dass er mit seinen Freunden darüber sprechen kann, dass ich halt irgendwie zu viel trinke, weil ja Kinder sprechen halt so.
Das war dir dann zu der Zeit schon klar und du hast es auch ihm gegenüber ganz offen kommuniziert quasi?
Ja, weil es ja offensichtlich war. Ich habe mich natürlich auch gefragt, so, warum schaffe ich das nicht irgendwie aufzuhören? Ich habe es halt augenscheinlich nicht hingekriegt. Und ja, ich habe ihm gesagt, das ist okay, wenn er mit seinen Freunden drüber spricht, weil das ja sonst... Also ich wollte ihn halt nicht ins Lügen zwingen wegen mir. Und,
hat er das dann gemacht?
Ja, hat er.
Ah ja.
Hat er. Und er hat auch zu der Zeit, war meistens der Einzige auf Partys, der dann nicht getrunken hat. Und ich fand das ganz interessant, weil er kam dann mal zu mir und meinte halt so, ja, hätte ihn irgendjemand auf der Party gefragt, wo man nicht trinken würde. Er meinte halt so, ja, seine Mom würde, also ich würde halt zu viel trinken. Und dann hätte der eine auf der Party dann gesagt, ja krass, dass du so offen drüber redest. Also mein Vater, der trinkt auch viel zu viel, aber das würden wir nie zu Hause, würden wir nie so ansprechen. Und ja, das fand ich auch ziemlich bemerkenswert tatsächlich. Also, ja. Aber klar, also wie gesagt, als die Freunde von meinem Sohn dann mal hier waren und ich hatte zu der Zeit einen Bandscheibenvorfall gehabt, ganz frisch, und ich hatte Schmerzen ohne Ende und ich hatte mich echt zugesoffen. Und die kamen nach einer Party dann hier hin und ja, das sind dann halt so Momente, da willst du dich nachher am besten, da willst du dich einfach nur vergraben, wenn die Freunde deines Kindes sich dann so mitkriegen. Also die wussten alle, was Sache mit mir ist. Und ja, aber unangenehm ist einem das trotzdem.
Und wie war das? Habt ihr dann da während der Zeit auch irgendwann mal darüber gesprochen? Also jetzt so, dass dein Sohn zum Beispiel gesagt hat, kannst du bitte aufhören? Oder hat er da in der Hinsicht irgendwie mal...
Nee, tatsächlich nicht. Also er hat mich mehrfach darum gebeten, mit dem Rauchen aufzuhören, aber beim Trinken irgendwie nicht.
Spannend.
Weil er gemerkt hat, ich habe durchaus immer Versuche auch unternommen, aufzuhören. Mhm. Also ich habe dann mir irgendwann hier, ich mich so einer Klinik angeschlossen, wo ich dann in ambulanter Behandlung war und ich habe da mal irgendwie für 3 Monate nicht getrunken und ich habe immer mehr wieder so diese Versuche halt gehabt. Ja, aber mit dem Trinken, da... Nee, tatsächlich nicht. Er hat aber gesagt, nachdem ich dann nüchtern wurde, dass er in der Rückbetrachtung natürlich nicht so schöne Erinnerungen hat auch und dass das, und er merkt jetzt in der Zeit, in dieser ganzen Zeitspanne, in der ich nüchtern bin, was alles hätte sein können, wenn ich schon vorher nüchtern gewesen wäre. Und er blockt auch, wenn ich so über seine Kindheit versuche, mit ihm über Kindheits- und Jugenderinnerungen zu sprechen. Ja, das ist wahrscheinlich nur ein bisschen zu schmerzhaft für ihn, um daran zu gehen. Mhm. Aber er sagt auch ganz klar, für ihn war das halt damals die Realität. Also er hat es nicht anders gekannt. Und er hätte es auf jeden Fall auch anders bewertet, wenn ich Klinikaufenthalt, nüchtern, rückfällig, weißt du, dieses typische Karussell-Ding. Mhm. So war das bei mir ja dieser eine dramatische Moment und ich habe den Ausstieg geschafft und das hält bis heute.
Ja.
Das ist eine andere Basis, sagt er selber.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass sich das anders anfühlt und einfach andere Situationen dann sind. Wusstet ihr oder kam der Gedanke jemals auf, zum Beispiel, dass dein Sohn sich dann Hilfe als Angehöriger sucht? Ich meine, das ist ja, also gerade, dass es so Gruppen oder so Angebote gibt, ist ja super wenig bekannt in der Gesellschaft, leider. Also noch weniger als, da ist das Problembewusstsein noch weniger als beim Alkohol. Und dass es diese Gruppen zum Beispiel oder Institutionen gibt, das ist ja super wenig bekannt. War euch das bekannt in irgendeiner Art und Weise?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe ihm jetzt im Nachhinein natürlich gesagt, dass er... also Gruppen für Kinder oder halt kindersuchtkranker Eltern besuchen kann, dass ihnen dieser Weg offen steht. Ich sage auch immer scherzhaft, so der Therapeut später geht auf mich, weil wenn da halt irgendwie, also man weiß halt, wo es bei ihm, wo es dran liegen wird. So, ne? Ich bin da eindeutig als Problemfeld zu erkennen. Und aber ich habe mich damals ja selber nicht unbedingt als Alkoholikerin unbedingt gesehen. Ich wusste, ich habe ein Problem.
Aha, okay.
Ja, ich wusste, ich habe ein hartes Problem, aber ich hätte mich nie so als Alkoholikerin selber definiert. Weil ich habe da auch nie morgens getrunken und so. Ich habe ja erst mal nach der Arbeit angefangen. Mir dann da aber die 3 bis 4 Flaschen Wein reingeknallt, war natürlich morgens auch nicht nüchtern. Aber für mich war das immer so die Grenze. Wenn du halt morgens anfängst zu trinken, dann hast du dein Leben halt echt nicht mehr unter Kontrolle.
Ja, dieser typische. Das ist so lustig.
Ja, und natürlich war es dann auch, habe ich mich natürlich auch nicht wirklich gerne damit auseinandersetzen wollen.
Mhm.
Das kam wirklich erst... mit diesem Moment, als ich in die Klinik gegangen bin und gemerkt habe, dieses Selbstmording so von wegen, okay, ich brauche jetzt Hilfe, ich schaff's allein einfach nicht. Ich komme nicht klar, ich habe ein Problem, ich bin Alkoholikerin und jetzt haue ich mich da auch irgendwie raus. Vorher habe ich das immer versucht, kleinzureden und irgendwie auch zu verleugnen.
Mhm.
Ja.
Ja, spannend. Wie hast du das denn verarbeitet? Also diese Schuld und auch die Scham. Einerseits quasi, was du damals vielleicht alles gemacht hast, das kennen wir ja alle so. Wenn man im betrunkenen Zustand irgendwelche Sachen macht, sich dafür schämt oder schuldig fühlt. Und dann aber natürlich auch in Bezug auf deinen Sohn, was du ihm vielleicht damit angetan haben könntest oder wie seine Kindheit war. Wie hast du das, also hast du es schon verarbeitet? Hast du dir schon verziehen? Und wenn ja, wenn du auf dem Weg bist, wie machst du das?
Ja, also... was mir total geholfen hat, war damals in der Entwöhnung ein Gespräch, das ich mit meinem Bezugstherapeuten und meinem Sohn hatte. Das haben wir lange vorbereitet, einfach weil ich natürlich wirklich von Schuldgefühlen zerfressen war und dachte, ich bin eine absolute Versagerin und die schlimmste Mutter, die auf Erden rumläuft. Die Beziehung zu meinem Sohn war wie so ein, das musst du dir vorstellen, wie so auf rohen Eiern laufen oder auf Eierschalen laufen, von extremer Unsicherheit geprägt. Und dann, weil ich halt einfach auch dachte, so irgendwie, es hagelt Vorwürfe. Aber dem war überhaupt nicht so. Das war ein wahnsinnig gutes Gespräch mit ihm zusammen in der Klinik. Und er hat mir einfach auch gesagt, so, er findet super, was ich jetzt mache. Und er liebt mich halt, weil ich seine Mutter bin, so dieses, ja, unconditionally halt. Und das hat mich ja wahnsinnig berührt. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, okay, dass mein Sohn halt wirklich keine Anforderung an mich stellt, außer dass ich halt weiter lebe, dass ich für ihn da bin und dass ich mich irgendwie auf die Kette kriege. Und das hat mir total viel Sicherheit gegeben, dass ich mich da nicht mehr so hinterfragen muss. Das hat in der Beziehung zu meinem Sohn für total viel Sicherheit gesorgt. Und was die Verarbeitung angeht, ich habe irgendwann für mich gecheckt, also keine Angst vor Fehlern. Also es gibt in Anführungsstrichen keine gesunden Menschen. Wir haben alle irgendwie unsere, wir haben alle Fehler. Keiner ist perfekt. Und auch in der Kindererziehung macht jeder irgendwie auch seine Fehler. Ja. Die Frage ist halt nur, wie groß wird der Hau eigentlich, den das Kind am Ende dann mitbekommt. Und für mich, ich sehe einfach an meinem Sohn auch, dass der Hau, den er wegbekommen hat, zumindest Stand jetzt, noch also nicht so groß ist. Ich halte ihn tatsächlich für einen recht gesunden Menschen. Er kann, anders als ich damals, er hat wirklich einen guten Zugang zu seinen Gefühlen. Er kann gut über sich selber reden. Er, ja, macht halt einen gesunden Eindruck soweit. Und ich glaube, wenn das nicht so der Fall wäre, hätte ich oder auch sein Vater hätten wir definitiv schon interveniert. Hätten auch gesagt, so hey, vielleicht guck dich mal nach einer Therapie um. Aber das ist natürlich jetzt Stand mit 18 Jahren. Du weißt natürlich jetzt nicht, was da irgendwie noch in 10, 15, 20 Jahren halt kommt.
Weiß man nie.
Ja, genau, in die Glaskugel können wir alle nicht gucken.
Wie findet er so deinen Podcast und dein Engagement in der nüchternen Hinsicht?
Er findet es gut. Er findet es richtig gut, aber er hört sich den Podcast nicht an. Er meinte, das ist zu viel Mutter, zu, zu privat.
Kann man verstehen.
Ja, verstehe ich auch, weil. Aber es ist,
alles
genau, aber ich sehe es so ein bisschen als Zeitzeugnis quasi. So, wenn er selber in 20 Jahren, vielleicht hört er sich da mal an, was seine alte Mutter da zu sagen hat. Und ja, er findet es richtig gut und er denkt auch, dass ich da mit meiner Story und mit den Dingen, mit denen ich mich da so auseinandersetze. Mein Podcast beschäftigt sich ja vor allen Dingen viel mit dem nüchternen Leben, also was jetzt so momentan Sache bei mir ist, was vielleicht irgendwie nach 2, 3 Jahren Nüchternkeit dann im Alltag auf einen nochmal einprasseln kann. Ja, dass ich da gerade auch Frauen eine Hilfe sein kann. So, weil, also das war für mich halt auch der Grund, warum ich den Podcast angefangen habe, weil wir in der Klinik, wir hatten auf 40 Plätze, waren wir 6 Frauen.
Krass.
Ja, und genau, da dachte ich halt so, okay, das spiegelt ja doch nicht die allgemeine Lebensrealität wieder. Ne?
Ja, ich glaube, Frauen hören mehr so selbstständig, sage ich mal, auf und mit Hilfe von Podcasts oder Online-Programmen, Büchern so. Ich glaube, das ist bei vielen Frauen der erste Weg und ich glaube, viele, also so diese neue Bewegung, die dann da aufhört, die hören ja schon früher auf, als man früher aufgehört hat. So früher gab es ja auch sonst keine Möglichkeit außer Klinik. Und da ging man erst hin, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm quasi war. So, und das im Äußerlichen aufgefallen ist, oder?
Ja, das stimmt. In der Klinik sind die, die den Weg vorher nicht mehr geschafft haben. Aber nichtsdestotrotz gibt es sie. Also auch die Frauen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Der Weg für Frauen in die Klinik ist schwerer, einfach auch aufgrund der Kinder. Keine Frau wird in die Klinik gehen, würde ich jetzt sagen. Man möchte die Kinder nicht aus dem gewohnten Umfeld reißen. Klar gibt es Kliniken auch für Frauen mit Kindern, aber die sind da meistens am Ende der Welt. Ich selber habe die Klinik als tagesambulante Patientin durchlaufen. Also die ist bei mir in der Nähe. Für mich war das halt auch wichtig, meinen Alltag weiterhin leben zu können. Weil du schiebst ja nicht das Kind dann irgendwie 3 Monate ab oder 5 Monate in meinem Fall waren es ja, um dich selber auf die Kette zu kriegen. Und da geht ja bindungstechnisch auch viel verloren. Du verlierst ja auch so ein bisschen Anschluss an das, was da bei deinem Kind gerade im Leben los ist. Das, diese Hürde stelle ich mir wirklich sehr schwer vor. Und wenn du da jetzt auch kein soziales Umfeld hast, was dich irgendwie auffängt, ja, da ist die Hürde nochmal eine Ecke höher.
Ja.
Und ja, der Schamfaktor spielt eine Rolle. Ja, also ich persönlich bin ein großer Fan davon, weil ich glaube, also soweit ich wäre ohne die Klinik nicht so weit gekommen, weil du natürlich wenn du jeden Tag Therapie hast, da bist du natürlich auch in einem Flow drin. Also da kannst du wahnsinnig viel aufarbeiten, wenn du dich mit entsprechendem Elan dahinter hängst.
Ja, nee, also ich bin ja auch wenn ich selbst nicht erlebt habe, aber ich finde es super gut, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und es gibt ja leider viel zu wenige, sowohl Kliniken als auch Plätze so.
Ja.
Da müsste viel, viel mehr da sein, aber.
Ja, es ist ein bisschen politischer Wille, Finanzierungsfragen und so weiter.
Ja.
Ja. Genau, aber wir hatten ja gesagt, wir können das ja mal im Beispiel meines Sohnes wunderbar aufhängen quasi, dieses Thema der Wine-Mom, die sich abends mit ihrem Gläschen Wein auf die Terrasse setzt zur Entspannung, dabei telefoniert und ja, ich finde das schwierig tatsächlich und zwar nämlich aus dem Grund, den du auch eben angesprochen hattest, nämlich, dass die Kinder es mitkriegen und dass man als Elternteil immer denkt, man könnte es verstecken, aber dem ist nicht so.
Ja, das ist so meine Frage. Glauben die Menschen wirklich, wahrscheinlich halt am Anfang und in der Mitte, glauben sie wirklich, dass die Kinder es nicht mitkriegen oder wollen sie es einfach nur nicht wahrhaben und verdrängen das so sehr?
Ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden. Also, wenn man sich einmal vor Augen führt, wie Kinder ihre Umgebung wahrnehmen, nämlich dass sie quasi wie Sauron sind und von oben herab auf alles gucken und einfach alles sehen und aufsaugen, dann ist das ja, finde ich persönlich, für mich als Mutter eine wahnsinnig beängstigende Vorstellung. Weil das heißt ja, ich kann ja auch nichts verstecken, auch wenn ich was verstecken möchte. So, die Kinder kriegen mich mit, und zwar mit all meinen Fehlern. Und ich glaube, wenn das Bewusstsein dafür geschärft wäre, dass dem so ist, dann würden Eltern sich grundsätzlich schon mal anders verhalten.
Oder viele wissen das, und das ist der Druck, der sie dann dazu bringt, quasi Alkohol zu trinken, und gleichzeitig verdrängen sie dann aber wiederum, dass die Kinder das ja mitkriegen. Das könnte ich mir halt auch vorstellen.
Ja. Weißt du? Kannst du den Satz nochmal wiederholen?
Ja, also, dass quasi die Eltern diesen Druck spüren, dass die Kinder quasi alles wahrnehmen und dass du quasi theoretisch perfekt sein müsstest und so, weil du sonst ja all deine Fehler auch den Kindern mitgeben könntest oder sie eben einfach alles mitkriegen, dass denen das schon bewusst ist. Und das aber so einen großen Druck, der ja einfach da ist, auslöst, dass sie den versuchen, mit Alkohol zu betäuben und gleichzeitig verdrängen ja wiederum den Grund, nämlich, dass die Kinder alles mitkriegen, also dann auch wiederum dieses Alkoholproblem.
Ja gut, aber den Druck, den sie verspüren, machen ja nicht ihnen die Kinder, sondern die machen sie sich selber.
Ja, 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 klar. Ja,
also natürlich. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der Druck dann eine Rolle spielt. Ich denke aber vor allen Dingen, der erste Punkt, den du gesagt hattest, diese so Verleugnung und vor allen Dingen so das Selbstbild muss erhalten werden. Also ja, die Kinder kriegen es nicht mit. Ich bin ja auch nur, weil ich ein Glas Wein trinke, keine schlechte Mutter. Ja.
Ja, da fehlt halt generell die gesellschaftliche Aufklärung und das gesellschaftliche Problemempfinden darüber, dass Alkohol halt immer ein Problem ist, auch bei dem einen kleinen Glas Wein. Und natürlich heißt es nicht, dass alle sofort aufhören müssen, Alkohol zu trinken, aber das ist halt auch immer das, was ich sage. Ich will nicht, dass die Leute alle jetzt sofort aufhören, Alkohol zu trinken. Ich will, dass sie wissen, was sie tun, was sie sich ihrem Körper, ihrer Seele antun und dass sie dann bewusst Ja oder Nein zu Alkohol sagen. Und das machen die Leute halt heutzutage noch nicht. Und das finde ich halt das Problem. Wenn sie das bewusst dann Ja sagen, ich will mich zusaufen, dann tu es, du kannst es machen. Dann hol dir für 5 Euro 20 Kisten Bier, 20, wie heißt das, Dosenbier, und dann kannst du dich zusaufen. So. Daran hindert dich in diesem Land niemand. Aber diese bewusste Entscheidung, die trifft heutzutage noch sehr wenige Menschen. Und zu meiner Zeit hat die, glaube ich, noch keiner so wirklich getroffen. Du wurdest dazu gebracht, du hast getrunken, wie die Gesellschaft schon immer getrunken hat, du hast es nie hinterfragt.
Ja, ich glaube, gerade bei diesem Elternaspekt ist halt vor allen Dingen dieses, es kann nicht sein, was nicht sein darf, das spielt wirklich eine große Rolle. Also, dass du durch den Alkoholkonsum deinem Kind halt einfach Schaden zufügst. Also es muss ja nicht immer so krass kommen wie bei mir. Es heißt ja auch nicht, nur weil irgendwie man als Elternteil sich abends irgendwie ein oder zwei Flaschen, sag ich schon.
Naja.
Ja, nee, natürlich. Das also so zwei Getränke zu dir nimmst, es muss ja nicht zwingend dem Kind schaden. Aber man sollte sich halt schon im Klaren sein, okay, das Kind kriegt natürlich mit, einfach auch, was für eine Wirkung entfaltet das. Ja, im Zweifelsfall setzt sich das später auch, wenn es halt irgendwie Druck auf der Arbeit verspürt oder im Studium oder was weiß ich nicht was, ja, ruft es sich in Erinnerung, okay, die Mama hat sich vorher mit einem Glas Wein immer auf die Terrasse gesetzt und dann ging es sehr gut. Ja. Das sind ja so Wirkungsmechanismen, die man mitbekommt oder dass man dann was gelöster ist und lockerer drauf, dass man das Elternteil vielleicht mehr lacht. Und das sind ja dann so Wirkungserfahrungen, die man im Zweifelsfall einfach wiederholt. Und ja, das sind sich halt viele dann einfach nicht in Erinnerung, also haben sie nicht vor Augen. Und wie auch, wenn man sich das damit nicht beschäftigt hat. Das heißt ja nicht, dass man als Elternteil...
Das ist ja das Problem.
Genau, man möchte ja nicht dem Kind schaden. Also ich glaube, kein Elternteil möchte dem Kind aktiv schaden, aber nichtsdestotrotz ist man in dem Fall dann ein Vorbild und im Zweifelsfall halt auch ein Vorbild, was man nicht unbedingt sein will. Und sich damit auseinanderzusetzen, okay, das, was ich da vielleicht tue, ist nicht gut, das ist schwierig, weil da wartet halt einfach auch bisweilen Schmerz und Schuld und auch Scham und weißt du selber, die möchte man halt eher nicht spüren.
Ja, was würdest du sagen, was ist der Grund, warum es... nicht für jeden, aber für manche oder vielleicht auch für jeden, weiß ich jetzt natürlich nicht, jeden Elternteil nicht so einfach ist, aufgrund des Kindes aufzuhören. Also das ist so eine Frage, die mich immer mal wieder umtreibt. Meine Mutter ist gestorben, als ich 7 war, am Alkohol. Und ich habe das mit Mitte 20 ungefähr erfahren und mich da manchmal mal gefragt, warum konntest du denn nicht aufhören wegen mir? Du wusstest, dass du ein 7-jähriges Kind ohne anderen Elternteil und mit sonst nicht so viel Bezugspersonen in die Welt entlässt, ne, so habe ich mich dann gefragt, warum hat das denn nicht gereicht, damit du aufhören konntest? Also ich weiß jetzt natürlich, ne, warum das nicht so einfach ist. Mhm. Aber trotzdem, da ich selber keine Mutter bin und nicht sein werde, ist es für mich so eine Frage, die ich gerne anderen stelle. Also was glaubst du, was ist der Grund, warum das, obwohl das eigene Kind ja etwas ist, was man im besten Fall extrem liebt und für das man alles tun würde, warum es so schwer ist, die Sucht trotz dieser großen Motivation zu überwinden?
Also ich kann jetzt hier nur für mich sprechen, natürlich. Ne?
Ja, natürlich.
Der Alkohol und die Sucht war da, bevor mein Sohn da war. Mhm. Und dadurch, wir haben alle einen blinden Fleck. Und mein blinder Fleck war der, wie ich aufgewachsen bin, in was für einer dysfunktionalen Familie ich aufgewachsen bin. Ich habe auch damals, als meine Eltern sich getrennt haben, ich habe da so Gefühle abgespalten, Erinnerungen abgespalten. Und die sind auch erst hochgekommen, als ich in der Entwöhnung war. Also ich habe die über 20 Jahre verdrängt. Und wenn du so wie ich einfach den Alkohol als Gefühlsregulation eingesetzt hast, da hat das Kind halt auch nicht geholfen. Im Zweifelsfall hat es das sogar noch verstärkt bisweilen. Einfach weil die Drucksituation mit Kind dann alleine zu sein, das ist ja auch, du bist die einzige Ernährerin der Familie. Wenn du ausfällst, dann bricht das ganze Rad zusammen und das ist ein hohes Maß an Verantwortung, wenn du das halt spürst und dich dir wirklich vor Augen führst, was das bedeutet, Verantwortung für ein anderes Lebewesen zu haben. Ja. Das ist für einen labilen Menschen, wie ich das gewesen bin, nicht leicht. Da war der Alkohol natürlich auch wunderbar da, um sich daran festzuhalten. Mhm. Mein Sohn war ein Schutzfaktor, definitiv. Weil bevor ich den gekriegt habe, hätte ich mich wahrscheinlich auch schon vorher ziemlich sicher, weil ich einfach in so einem Selbstzerstörungsmodus drin war. Aber wenn dann Situationen aufbrechen oder aufgebrochen sind, die meiner Kindheitserfahrung sehr ähnlich waren, habe ich halt immer wieder zum Alkohol gegriffen. Ich habe mich natürlich auch gefragt, warum ich das immer wieder tue und warum ich es nicht schaffe. Aber ohne diesen therapeutischen Blick darauf, dieses Objektive, der Blick zurück auf meinen blinden Fleck, erst der hat dafür gesorgt, dass ich das verstehen konnte, wieso, weshalb, warum und was dann zum Ausstieg geführt hat. Und natürlich, was du sagst, schlechte Gewissen, eine Rabenmutter zu sein, und den Ausstieg trotz Kind nicht zu schaffen, das bleibt ja.
Das macht es natürlich auch wieder, nicht einfacher dann, ne? Das ist halt ein weiterer Druckfaktor im Grunde.
Ja.
Aber es ist ein spannender Punkt, auch was du jetzt meintest, dass vielleicht auch der Hintergrund ist, für was benutze ich den Alkohol? Und dass es bei bestimmten Gründen, für denen man den Alkohol benutzt, vielleicht schwieriger ist, dass diese Motivation dann so hoch ist. Weil es gibt ja schon dann Menschen, die sagen, dass mein Kind war da meine Motivation aufzuhören oder so. Und vielleicht hängt das einfach damit zusammen, für was benutze ich den Alkohol? Und bei einigen Punkten ist halt eben dann die Motivation Kind einfach nicht groß genug, weil die eben weiter diese Problematik befördert oder weil die Problematik einfach wo ganz anders liegt oder so.
Ja, also du machst halt das, was du kennst. Und ich habe dann halt einfach in so problematischen Situationen, die meistens mit starken Gefühlen und Angst vor allen Dingen verbunden waren, habe ich mich halt einfach betäubt. So, und ich habe das auch wirklich nicht großartig hinterfragt, sondern einfach gemacht. Das ist ich nenne den Überlebensmodus, Funktionieren-Modus. Mhm. Also bis ich quasi den Ausstieg geschafft habe und nüchtern geworden bin, bin ich mein Leben lang nur im Funktionieren-Modus rumgelaufen. Ich habe von einem Tag auf den nächsten gelebt. Ich habe versucht, irgendwie zu überleben. Deswegen auch keine Ziele. So, mein Leben hatte keinen Platz dafür. Ich habe einfach nur versucht, irgendwie alles über die Bühne zu kriegen, halbwegs vernünftig und dabei nicht unterzugehen. Wie so eine Ertrinkende im Endeffekt.
Krass, ja.
Ja, das war wahnsinnig anstrengend.
Ja, das glaube ich.
Ja, von daher, ja, das ist keine einfache Kombination. Und deswegen ist halt, denke ich, auch der Ausstieg für Mütter mit Kindern aufgrund dieses Konglomerats aus schlechten, also wirklich aus Furcht, aus Gefühlen und Verantwortung und irgendwie alles auf die Kette kriegen wollen, das ist nicht leicht. Weil das, was dann hochkommt, das ist nicht, wie gesagt, nicht schön. Ja. Mhm. Also ich bin froh, dass ich das im Rahmen eines therapeutischen Gesprächs in der Klinik halt irgendwie anschneiden konnte. Weil ich hatte richtig Angst vor dem Gespräch.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, weil du weißt ja nicht, was kommt.
Eben, es gibt ja auch andere Konstellationen, da wird dem Elternteil nicht so einfach verziehen oder da kommen ganz andere Probleme dann beim Kind hoch. Ne? Ich meine, deinem Sohn hat es ja jetzt, der schien ja erstmal halbwegs stabil zu sein. Also man weiß ja nicht, was kommt, aber grundsätzlich scheint er das stabil überlebt zu haben. Und das ist ja schon tatsächlich so ein großes Geschenk. Und ich meine, ich bin nicht anders, wenn ich eine Elternbeziehung noch sehe. Von daher, ja.
Ja, ich meine,
freut mich für dich auf jeden Fall.
Ja, danke schön. Ja, und ich weiß nicht, ob du das in Bezug auf deine Mom auch sagen kannst, aber also die Beziehung zu meinem Sohn ist gut. Und die wäre nicht so wenn ich nicht auch irgendwas richtig gemacht hätte.
Mhm.
Und inzwischen bin ich ja in Lage, das auch zu sehen. Also ich habe ihn ja auch in all den Jahren immer versorgt. Ich habe mich um diese ganzen Schulsachen zum Beispiel gekümmert, weil ich halt in unserer Elternkonstellation diejenige bin, die so den ganzen Orga-Kram macht. Ich habe ihm nie die Schuld irgendwie daran gegeben, dass ich so bin, wie ich bin. Ich habe mich auch nie auf ein Podest gestellt und gesagt, ich bin fehlerfrei. Ja. Sondern ich wusste ja, es war ja augenscheinlich, dass ich es nicht bin. Und ich habe ihn ja auch nicht gezwungen, da für mich irgendwie zu lügen. Und ich glaube, das sind so Faktoren, dieses Nahbare, ja, was ich dann doch irgendwie als Mutter an den Tag gelegt habe, das war wahrscheinlich hilfreich.
Ja, das kann gut sein.
Also ich werde ihn irgendwann in 10, 20 Jahren nochmal fragen, vielleicht wenn er selber Kinder hat. Und dann wird es ja auch interessant, wie wird er die Beziehung zu seinen Kindern dann vielleicht gestalten. Ich war ja jetzt nicht unbedingt das beste Vorbild. Da kommt dann, denke ich, nochmal der Zeitpunkt, wo er meine Rolle definitiv auch nochmal anders hinterfragen wird. Da kommen vielleicht die Vorwürfe, ich weiß es nicht.
Ja, aber andererseits bist du ja auch noch da und kannst dann in den nächsten 10, 20 Jahren die Mutterbeziehung ja auch weiterhin prägen so und kannst ja auch vieles verändern. Nicht alles, aber vieles, was dann früher anders gelaufen ist, da kann man ja, glaube ich, schon zum Teil noch drauf einwirken, auch wenn das Kind dann schon in den Erwachsenenjahren ist. Es bleibt ja immer noch dein Kind so.
Ja, ne? Definitiv. Und das ist nicht einfach. Also ich kann dir von einer Situation erzählen, das war jetzt letztes Jahr und da hatte mein Sohn halt irgendwie so ein Flashback von so einer Situation, die ich damals hervorgerufen hatte. Und weißt du, der erste Moment, wenn er dir sagt, was du da damals gemacht hast und dass ihn das belastet, der erste Mal tatsächlich ist zu sagen, nein, das habe ich nicht getan. Das,
ach, krass.
Ja, das ist dieses von sich wegschieben, dieses, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und aber das war so ein kurzer Impuls und dann habe ich ihn halt in den Arm genommen, habe ihn auch gesagt, so, boah, es tut mir so leid und du warst noch so klein und tut mir so leid, dass ich dir diese Erinnerung aufgebürdet habe. Und aber natürlich musste ich mich dann in dem Moment seinem Schmerz stellen und dann halt sagen, okay, dein Schmerz hat Berechtigung und ich bin die Ursache dafür. Das ist eine harte Nummer in dem Fall. Und wie gesagt, der erste Moment ist, du willst dich wegducken. Nee, das hab ich nicht getan.
Ja, aber das ist ja auch generell, also das kennt ja auch jeder andere, also jeder Mensch kennt das ja, wenn man selbst zugeben muss, im Unrecht gewesen zu sein oder irgendwas Falsches gemacht zu haben. Der erste Impuls ist, glaube ich jedenfalls bei jedem erstmal, nein, safe, habe ich nichts Falsches gemacht oder ich war das nicht. Und dann tut es eben weh, zugeben zu müssen, dass man halt was Falsches gemacht hat. So. Aber gleichzeitig ist das der einzige Weg, damit es danach wieder besser wird. Und wenn man, ja, weiß ich nicht, wenn man das nur von sich wegschiebt und so, dann wird es halt auch nicht besser. Dann muss man mit viel mehr Schuld und Scham leben, als wenn man es einmal zugegeben hat. So, ne?
Ja, voll. Nur wie gesagt, der erste Impuls ist ein anderer und den musst du halt erstmal überwinden, um dann halt so auf die gute Seite der Macht ungefähr zu kommen. Und das ist dann schon, das ist schon hart. Also ja, du kennst diese Situation auf eine andere Art. Das ist nicht einfach, das zu überwinden. Ja, das hat mir viel abverlangt. Und da habe ich aber auch nochmal gesehen, wie gefährlich das auch ist und wie schnell einen das dann halt auch in diese Selbstverzerrung reinführen kann.
Ja, da sind wir Menschen ja sowieso sehr schnell drin. So, ne?
Ja. Von daher, ja, bin ich froh, dass ich mit dieser Klarheit und auch mit dieser Ehrlichkeit zwischendurchs Leben gehen kann. Das ist mir sehr viel wert, auch wenn ich bisweilen wie so ein Bulldozer dann bin. Aber ja.
Da müssen die Menschen mit umgehen. Ne? Das kann ja auch sein Gutes haben für andere Menschen, ne?
Oder auch nicht. Zweifelsfall sagen, Judith, ich habe die Schnauze voll von dir. Aber das ist dann halt so. Genau. Ja.
Welchen positiven Gedanken möchtest du den Zuhörenden noch mitgeben zum Abschluss?
Keine Angst vor Fehlern. Einfach keine Angst vor Fehlern. Wir machen sie alle. Und es ist egal in welchem Stadium, nie zu spät mit dem Trinken aufzuhören. Es lohnt sich.
Mhm. Ja. Das sind sehr schöne Worte. Vielen Dank, liebe Judith, dass du bei mir zu Gast warst. Ich hätte jetzt echt noch länger mit dir weitersprechen können, aber müssen wir mal wieder eine zweite Podcast-Folge machen. Vielleicht komme ich ja mal zu dir zu Gast.
Ja, gerne. Ich würde mich sehr, sehr freuen.
Ja, voll. Können wir gerne mal machen.
Von daher danke, dass du mir die Zeit heute eingeräumt hast, dass ich zu Gast sein durfte.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, man kann was mitnehmen.
Ich bin davon überzeugt. Wenn ihr jetzt noch mehr von Judith hören möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne auf ihrem Podcast tun. Ich werde den unten in der Infobox verlinken. Schaut doch gerne mal da vorbei. Und ja, vielen Dank, liebe Judith, für deine Arbeit auch mit deinem Podcast. Und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Das war Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Und jetzt bleibt klar im Kopf.
Message and data rates may apply. Reply stop to opt out. Consult a doctor prior to use.
You look great. What have you been doing?
I found Zelthy. If you qualify, their providers can prescribe the same active ingredients in Ozempic and other expensive GLP-1s for 80 to 90% less without insurance. All on mine, shipped right to your door.
Get started with Zelthy today for just $39. Call pound 250 and say keyword care. That's care to pound 250.